Testament und Co. richtiges Vererben. Was heißt das? Warum freut es mich, dass ich heute hier darüber sprechen darf? Das ist ein hochemotionales Thema, nämlich das sowohl in die Persönlichkeit hineingeht, als auch in die Juristerei hineingeht. Erstens. Zweitens ist es so, dass es, wie du richtig gesagt hast, jeden von uns betrifft, sei das jetzt aktiv oder passiv, man vererbt oder man wird Erbe. Und es ist etwas, worüber nicht gesprochen wird. Die Auseinandersetzung mit dem Tod und dessen Rechtswirkungen, weil ein Tod ist ja auch in unserer Gesellschaft gleich mit Rechtswirkungen behaftet, ist eher bei uns in unserer Gesellschaft tabuisiert, weshalb auch oftmals, und das stelle ich halt immer wieder fest, erschreckende Informationsdefizite hinsichtlich dessen, was damit verbunden ist, existieren. Eine verschwindende Minderheit denkt daran, sich zeitgerecht über die Auswirkungen des Todes, auch in materieller Hinsicht, nämlich die Auswirkungen des Todes auf die Nachkommenschaft, Gedanken zu machen. Auch wird es als negativ empfunden, und zwar zum überwiegenden Teil negativ empfunden, wenn man darüber sprechen will. Wenn zum Beispiel potenziell erbberechtigte Personen, Kinder, Enkelkinder, Frau, Mann etc., dieses Thema anschneiden wollen. Ich habe da zwei Stereotypen mir herausgeschrieben, die man immer hört. Das eine ist, kannst du es nicht erwarten, bis ich tot bin? Und das zweite ist, du erbst eh mal alles, was willst. Das ist so die Killerphrase und damit ist das Thema abgeschlossen. Damit redet man nicht mehr. Und ich sage das jetzt ein bisschen schnodrig und dann stirbt man. Einem selber tut es dann nicht weh, aber die anderen haben dann die Probleme. Das Vererben setzt einmal voraus, dass es einen Todesfall gibt. Das ist begriffslogisch. Warum sage ich das? Weil es gibt zwei Begriffe, die man oft vermischt. Das ist das Vererben und die Weitergabe ideeller Werte. Die Weitergabe ideeller Werte ist nicht todesabhängig, sondern muss viel früher beginnen. Was heißt das? Die Weitergabe von Werten ist mein gelebtes Leben, das ich vorlebe, meine Umgebung, meiner Verwandtschaft, Bekanntschaft etc. Hier kann ich ganz andere Sachen weitergeben als über die Erbschaft, über den Tod. Die ideelle Wertvorstellung etc. kann ich nur unter Lebenden weitergeben. Ich kann das nicht, wenn ich tot bin, weitergeben. Währenddessen die materiellen Sachen im weitesten Sinn gebe ich im Todesfall weiter. Also die Tradierung von Werten etc. beginnt wesentlich früher, schon im Zeitpunkt, ja, eigentlich das ganze Leben. Über Testament etc. können meines Erachtens eben diese Wertvorstellungen nicht weitergegeben werden. Warum sage ich das, warum betone ich das? Weil wir doch alle in einer christlichen Wertvorstellung leben und ich kann nicht dekretieren über ein Testament oder ähnliches, dass meine Nachkommenschaft zum Beispiel im christlichen Glauben groß werden soll. Das hat keinen Sinn, das ist zu spät. Das gehört früher gemacht. Wir reden aber eben jetzt nicht über die Tradierung, sondern über das Testament. Vererben bedeutet die Bestimmung über den Nachlass, allerdings auch die Bestimmung, was damit geschieht, was die Erben damit zu machen haben. Das heißt, wenn wir jetzt eine Bestimmung über den Nachlass machen, über das Testament, über das Erbrecht, Testament ist ein kleiner Teil des Erbrechts, dann bestimmen wir sehr wohl in einer relativ großen Form mit das Leben der Nachkommenschaft. Wir bestimmen es natürlich vorher auch schon, wie über die Wertvorstellungen, die ich gesagt habe, aber umso mehr dann in materieller Hinsicht über das Testament. Warum? Ein ganz banales Beispiel. Ich habe zwei Kinder, das eine Kind erbt nichts, das andere, ich meine nicht von einem von Eltern, sondern von einer Familie, von einer anderen Familie. Das eine erbt nichts, das andere erbt Millionen. Das heißt, das Leben verändert sich mit der Erbschaft gewaltig oder kann sich gewaltig ändern. Ich kann auch meinem Kind eine Millionenerbschaft geben, ich kann es aber auch enterben, dann kriegt es nichts. Das heißt, allein durch diese Entscheidung beeinflusse ich das Leben meiner Nachkommenschaft gewaltig. Und das muss ich mal überlegen, darüber muss ich mal nachdenken. Bedenken Sie, dass die Erbschaft eigentlich den ultimativen, letzten Vorgang darstellt, den ich vor meinem Tod mitbestimmen kann. Nachher kann ich nichts mehr mitbestimmen. Das heißt, Die letztwillige Verfügung, wie es so schön heißt, ist auch die letztwillige Verfügung. Die muss wohl überdacht werden, weil, ich werde es dann später noch einmal sagen, aber es ist klar, nachher kann ich nichts mehr ändern. Und ich kann auch, ich greife ein bisschen vor, in der Auslegung von Testamenten, ich kann auch nachher als Erbe, als Richter, als Anwalt den Toten nicht mehr fragen, was er eigentlich gemeint hat. Bei jedem Vertrag können Sie das. Da frage ich den Mandanten oder den Vertragsverfasser, was haben Sie eigentlich gemeint, wenn es unlogisch ist oder wenn es unklar formuliert ist. Das sind dann die Zeugenbefragungen etc. Einen Toten kann ich nicht mehr fragen. Deswegen, wie gesagt, ich greife kurz vor, auf den speziellen Teil meines Vortrags, deswegen ist es so wichtig, dass Testamente oder letztwillige Verfügungen wirklich klar, gut, eindeutig abgefasst sind. Weil das Thema Erbrecht und die erbrechtlichen Streitigkeiten zählen, ich sage es ganz offen, zu den grauslichsten Prozessen, die es gibt. Es gibt eigentlich nur zwei wirklich grauslige Themen. Also emotionell behaftet, wirklich schwierig. Das ist das ganze Thema Scheidung und das ganze Thema Erbrecht. Viele, viele schon erlebt, viele Familien, wo aufgrund von erbrechtlichen Streitigkeiten Gräben aufgegangen sind, die nicht mehr zu kitten waren. Und das ist unnötig. Ich halte das wirklich für unnötig, wenn man sehr wohl vorher was machen kann. Der Gesetzgeber hat natürlich auch beim Sterben alles reglementiert. Es gibt also im Wesentlichen zwei große Bereiche. Der eine Bereich ist, man macht nichts und stirbt. Der andere Bereich ist, man macht was und stirbt. Was heißt das? Ich mache nichts und sterbe, dann hat der Gesetzgeber gesetzliche Regeln vorgesehen, wer wie was erbt. Oder man macht was, sprich Testament, Kodizil, Erbvertrag, Schenkung auf den Todesfall etc. Dann geht das zu einem Großteil den gesetzlichen Vorschriften voraus. Also die speziellere Norm geht der generellen Norm vor, bis auf kleine Ausnahmen. Unser neuer Justizminister hat jetzt eine neue Idee wieder geboren, ich möchte das durchaus erzählen, indem er jetzt meines Erachtens etwas macht, was zu ganz großen Problemen führen kann. Er will nämlich die Lebensgemeinschaften, ich spreche jetzt nicht nur von den Gleichgeschlechtlichen, weil die Verpartnerungen, die es ergibt mittlerweile, die sind praktisch gleichgestellt mit dem normalen Eherecht. Aber die Lebensgemeinschaften, die sogenannten LAPs, die Lebensabschnittspartner, wie es heutzutage so schön heißt, sollen jetzt nämlich, die erben nämlich derzeit nichts gesetzlich, sondern nur, wenn man sie bedenkt, also wenn man Testament macht. Diese LAPs sollen jetzt also auch gesetzlich erben, genauso wie Pflegepersonen. Ich halte das für eine gute Idee, die aber, wie es ausschaut, schlecht durchgeführt wird. Pflegepersonen, wir werden alle älter, wir werden alle pflegebedürftig und diese Personen, die uns pflegen, ich spreche nicht von den Institutionen, sondern von den privaten Pflegepersonen, sollen jetzt ein gesetzliches Erbrecht bekommen. Der Justizminister glaubt damit, diese Prozesse über Erbschleicherei hinteranhalten zu können. Ich glaube, es wird genau das Gegenteil passieren, aber man wird es sehen. Wie gesagt, ob es sinnvoll ist, mag dahingestellt sein. Wie gesagt, derzeitige gesetzliche Lage, entweder man macht nichts, dann hat man gesetzliches Erbrecht, wir werden dann hören die Quoten, oder natürlich Testament und Co. Wenn man ein Testament verfasst, kann man allerdings nur über einen gewissen Teil seines Vermögens frei verfügen. Die Familie bekommt immer was. Das heißt, das Pflichtteilsrecht, was wir gleich hören werden. Oftmals wird belächelt, und wenn man das so hört, oder wenn die Urstumpftante das macht, wenn die Erbschaft an ein Tierheim oder eine karitative Einrichtung geht oder etc. Ne? Man sagt ja oft, ja, das vermacht alles den Blumenzüchterverein oder sonst irgendwas. Das mag im ersten Moment lustig klingen, aber ich weiß, dass das oftmals sehr tragische Hintergründe hat. Der eine Hintergrund ist, dass einfach vielleicht niemand da ist. Der zweite Hintergrund ist, dass die Erben, die Nachkommenschaft, die eigentlich uns in die Zukunft weitertragen soll, so zerstritten ist, dass man ihnen nichts geben will. Das ist, glaube ich, auch in unserem christlichen Verständnis schlimm, dass man hier tatsächlich dann lieber den Binnenzüchterverein was gibt, als den Kindern. Auf der anderen Seite muss ich sagen, haben die Kinder ein Recht auf Erbschaft? Das ist eine sehr kontroversielle Diskussion, die immer wieder geführt wird, weil auch ich in der Kanzlei oft höre, naja, ich habe ein Recht darauf. Naja, gesetzlich gesehen ja, aber hat man moralisch ein Recht auf Erbschaft? Was heißt denn Erben überhaupt, wenn wir das einmal vom philosophischen Standpunkt aus anschauen? Erbschaft heißt, dass ich etwas bekomme, wofür ich nichts gemacht habe. Steht mir das zu oder steht mir das nicht zu? Ich kann es auch nicht beantworten. Ich möchte das einfach nur mal so weitergeben, dass jeder für sich überlegt, was heißt das eigentlich? Bevorzugung, Benachteiligung, gehört das der Allgemeinheit, was ich mir erwirtschaftet habe, oder soll das Vermögen weiter angehäuft werden in der Familie? Wem darf ich es überhaupt geben? Den Kindern, Verwandten, Bekannten? Wie soll ich mich da eigentlich verhalten? Ich sehe es halt nicht als ein absolut gottgewolltes Recht an, dass man erbt. Der Gesetzgeber sieht es ein bisschen anders, indem er, wie wir es später noch hören, die Enterbungsgründe so hart fasst, dass man eigentlich im Prinzip niemanden enterben kann. Vorsicht, das Wort enterben, das man so allgemein verwendet, heißt nicht, dass derjenige, der gesetzlicher Erbe wäre, nichts bekommt, sondern nur die Hälfte dessen, was er sonst bekommen würde. Wer es schon gehört hat, vielleicht ist das sogenannte Pflichtteilsrecht. Ich kann also enterben, ohne Angabe von Gründen, dann kriegt er aber trotzdem immer noch die Hälfte dessen, was er zu kriegen hat. Die echte Enterbung, dass der gesetzliche Erbe gar nichts bekommt, ist an extreme Kartellen geknüpft. Ich werde Sie, wenn wir die Zeit dann später haben, im Detail erzählen, was das alles ist. Ich habe also nicht einmal erlebt, dass gerade letztwillige Verfügungen mehr Zank und Hade in die Familien gebracht haben, als der Erblasser gedacht hat. Oftmals werden Testamente abgefasst, ohne mit den zu Bedenkenden darüber zu sprechen. Das ist gar nicht gut. In Wirklichkeit sollte man das offen ansprechen, offen aussprechen und mit den Kindern oder mit den potenziellen Erben ganz ehrlich und offen darüber sprechen. Wie ich vorhin gesagt habe, es ist ein Tabu, man will darüber nicht reden. Lustigerweise öfters die Kinder als die, die es betrifft. Die Kinder sagen, nein, ich will darüber nicht reden, weil mein Papa, meine Mama sollen ewig leben, ich will davon gar nichts hören. Als ob das so wäre. Vom irdischen Leben her jetzt einmal. Ein großer Fehler. Sie müssen sich etwas vorstellen. Der Erblasser, wenn man jetzt nicht redet miteinander, hat eine Vorstellung, was mit seinen Sachen passieren soll. Die Kinder haben oft eine ganz andere Vorstellung, was man mit diesen Sachen machen kann. Und wenn sie da jetzt letztwillige Verfügungen treffen, Kodizile, das sind also ganz spezielle Vorschriften, du hast das und das zu machen damit, dann machen sie den Kindern oder den Erbberechtigten oftmals nichts Gutes, indem sie hier Vorschriften erlassen, die dann einzuhalten sind, die das Leben von den Kindern oder Erbberechtigten erschweren, bis sogar zu dem Punkt, dass sie unter den Kartellen, unter denen sie die Erbschaft antreten dürfen, können, sollen, die Erbschaft ausschlagen. Weil sie sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Das kommt öfters vor, als sie glauben. Deswegen ist es wichtig, tatsächlich mit den Erbberechtigten in den offenen Dialog zu treten und mit ihnen zu reden, was ist da, was vererbe ich und wie vererbe ich es. Nebenbei hat es einen guten erzieherischen Effekt, weil wenn die Kinder anfangen, darüber zu streiten, zu Lebzeiten, kann man erstens mal lenkend eingreifen und zweitens sich überlegen, was heißt denn das. Dann stimmt ja was in der Familie nicht und vielleicht kann man da ein bisschen gegensteuern. Weil, sehr brutal gesagt, wenn sie tot sind, können sie es nicht mehr. Ich bin natürlich nicht blauäugig, um zu wissen, dass man manchmal einfach gewisse letztwillige Verfügungen nicht aussprechen soll, nicht publik machen soll und darf. Da muss man sagen, muss man aufpassen, wie man sie wirklich formuliert. Das soll jetzt keine Brandrede für Notare, Anwälte oder sonstige gescheite Leute sein, aber machen Sie Testamente oder solche Sachen nicht allein. Es ist das Erbrecht eine der komplexesten und kompliziertesten Materien, die wir haben. Also ich halte sogar noch ärger als das Steuerrecht. Und das heißt schon was. Es ist hier tatsächlich in jeder kleinsten Kleinigkeit irgendwo eine Falle drinnen. Auch ich als mittlerweile ergrauter, langjähriger Anwalt nehme, wenn ich einen Erbrechtsfall habe, immer meine Bücher zur Hand und lese es das 100. Mal durch, weil immer wieder eine Facette drinnen ist. Sei das jetzt, was ist mit Abfertigungsansprüchen, was ist mit der Wohnung, wenn die Ehefrau drinnen wohnen muss, darf, soll, sind das völlig andere Voraussetzungen als nicht zum Beispiel. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die zu beachten sind, dass man es selber als Laie niemals richtig machen kann. Es ist einfach so. Es ist zu kompliziert. Es sei denn, ich mache es ganz allgemein und sage, ja, meine Kinder sollen alles zu gleichen Teil erben oder ich enterbe den einen und der andere soll alles kriegen. Wenn Sie es spezieller machen wollen, wenn Sie sich also vorstellen, Anordnungen treffen zu wollen, wenn Sie ein Unternehmen haben zum Beispiel, dann müssen Sie das tatsächlich abstimmen. Ich komme wie üblich vom Hundertsten ins Tausendste. Ein kleines Beispiel. Wenn Sie beim Unternehmen einen Gesellschaftsvertrag haben, eine GmbH, eine AG oder ähnliches, AG werden es weniger haben, aber vielleicht eine GmbH, da müssen Sie aufpassen, ob die Bestimmungen in Ihrem GmbH-Vertrag korrespondieren mit dem, was Sie vielleicht in einem Testament aufsetzen. Wenn Sie das nicht machen und hier Divergenzen drinnen sind, freut sich eine Herrschaft von Anwälten. Weil dann kann man diskutieren, was gilt eigentlich. Prinzipiell gilt natürlich der Gesellschaftsvertrag. Was da drinnen steht, ist natürlich in Bezug auf die Gesellschafter maßgeblich und nicht der Erbvertrag oder das Testament. Warum betone ich das? Weil manchmal, wenn nur eine Gesellschaft da ist, das natürlich katastrophale Folgen für die Erben haben kann, die sonst vielleicht nichts kriegen oder nur einen Teil. Mein Appell im Sinne des Allgemeinen hier, machen Sie es nicht selber, passen Sie auf, nehmen Sie sich einfach sich selbst bei der Hand, wenn Sie derjenige sind, der verfügen will, denken Sie mal darüber nach, was Sie tun wollen und reden Sie mit Ihren Erbberechtigten. Wenn Sie der Erbberechtigte sind, nehmen Sie sich einmal das Herz, gehen Sie zu den Eltern oder zur Erbtante oder weiß Gott wem und reden einmal. Sie werden sicherlich, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, hören, erbst eh alles oder kannst es nicht erwarten oder sonst irgendwas. In einer zweiten Gesprächsrunde, habe ich dann oft erlebt, auch in den Gesprächen in der Kanzlei, verstehen Sie es dann und dann werden ernsthafte, vernünftige Gespräche geführt und diese Gespräche gehen dann oft weit über das Erbe hinaus. Da brechen dann oftmals Sachen auf, die gewaltig sind, weil es ein hochemotionales Thema ist. Ich komme dann oftmals von der Rechtsberatung über ein Testament in die Mediation über Konflikte hinein. Und das ist gut. Es wird einmal ausgesprochen, das Ganze. Manchmal auch gefährlich, das gebe ich zu, wenn dann halt die Kinder untereinander zu streiten anfangen. Aber, wie ich vorhin gesagt habe, ich halte es für gescheiter, wenn darüber schon mit demjenigen, unter Anführungszeichen, diskutiert und gestritten werden kann, der es eigentlich vererbt, als wenn der nicht mehr da ist. Und bedenken Sie auch, dass Streiten unter Kindern oder unter Erbberechtigten nach einem Todesfall ist üblicherweise kostenpflichtig, weil da haben Sie Prozesse laufen. Vorher ist es kostenfrei, weil da diskutieren Sie drüber. Das eine. Das zweite ist, Sie haben im Erbschaftsfall nicht ewig Zeit zu diskutieren, weil es gibt ja die Verlassenschaft, die sogenannte, wie es so schön heißt, Hereditas Jacens, das ist also die Verlassenschaft vom Tod bis zur Einantwortung, die ja fortgeführt werden muss, wenn Unternehmen da sind, wann, es muss ja alles gezahlt werden. Na klar, es geht ja weiter, das Leben, auch wenn der Erblasser gestorben ist. Und man muss da relativ rasch eine Lösung finden, ein sogenanntes Erbenübereinkommen. Und wann das nicht geht, naja, dann fangen wir wirklich an mit mannigfaltigen Prozessen, die dann sehr lang und sehr teuer werden, aus dem einfachen Grund, weil der Streitwert von solchen Prozessen immer der Wert des Vermögens ist, das vererbt wird. Naja, und wenn da eine Firma oder was da ist, kann es interessant werden. Soweit ein bisschen zur Einführung, zur Moral, vielleicht zur Ethik des Ganzen. Was ich absolut verurteile, sowohl auf aktiver als auch auf passiver Seite, also wenn ich vererbe oder wenn ich erben darf, ist Erbschaft oder Vererben als Druckmittel zu sehen. Meistens ist es ja so, dass die Erblasser, wenn sie also nicht jung sterben aus Krankheitsgründen, doch alt sind, älter sind, und hier einen Druck aufzubauen, was auch leider oft passiert, das halte ich für ganz schlimm. Warum halte ich das für schlimm? Erstens einmal, weil Druck aufbauen auf materieller Basis ohne einen wirklichen Grund für mich undenkbar ist. Andererseits, weil ich eben, wie gesagt, das Erben als etwas Schönes empfinde, wenn ich es darf, aber es nicht als Recht ansehe. Es ist in unserer Gesetzgebung verankert, aber moralisch gesehen sehe ich es nicht als Recht. Ich krieg von dir das, was du hast, das gehört dann mir. Nein, ich muss dankbar sein, wenn ich es bekomme. Das ist für ein Zugang, den ich habe, vielleicht sehen Sie es anders. Schauen wir uns ein bisschen an, so das Erbrecht im Detail, oder ein paar Detailfragen. Ich meine, in Wirklichkeit kann man eh nur ein paar Schmankerl herausholen. Etwas, was ich jetzt immer gefragt werde, ist, wie schaut es mit den Steuern aus derzeit? Es gibt derzeit keine Erbschaftssteuer. Warum sage ich derzeit? Na, Sie können, ich nehme Wetten an, davon ausgehen, dass die Erbschaftssteuer relativ bald wiederkommt. Heute im Kurier habe ich es gelesen, ich habe es elektronisch gelesen, die Grünen wollen es schon einführen, die Erbschaftssteuer. Die Roten und die Schwarzen sind noch dagegen, es ist eh klar warum, vor allem bei den Schwarzen, aber sie kommt. Warum? Der Staat braucht Geld, die Erbschaftssteuer ist eine der wenigen Steuern, die von der Bevölkerung absolut akzeptiert wurde. Warum die abgeschafft worden ist, weiß kein Mensch. Das war ein sinnloser Steuerzuckerl, das haben auch die Steuerberater mir nicht erklären können, warum die abgeschafft worden ist. Warum bringe ich das gleich im sogenannten speziellen Teil als erstes? Ganz einfach, weil ich glaube, dass das relativ bald kommt, die Erbschaftssteuer, also dieses Jahr noch. Ich glaube, heuer haben wir noch die Erbschaftssteuer. Und sie sehr gut dagegen steuern können, gegen die Erbschaftssteuer. Weil sie alles, was sie vermachen können, theoretisch auch vorher schon vermachen können und nicht warten müssen, bis man stirbt, sondern sehr gute Lösungsansätze vorhaben. Sei das jetzt eine Schenkung auf den Todesfall, was Sie vielleicht schon mal gehört haben, sei das einfach eine Schenkung von Liegenschaften, wo Sie dann zwar nicht mehr Eigentümer sind, aber sich so absichern können, dass der Beschenkte damit noch nichts machen kann, solange Sie leben, wie zum Beispiel, wer es schon gehört hat, ein Wohnrecht interpolieren lassen oder ein Veräußerungs- und Belastungsverbot eintragen. Das sind alles ganz tolle Sachen. Wer es schon gehört hat, ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, sonst wird es zu kompliziert, ein sogenanntes Fruchtgenussrecht, das hört man auch ab und zu, das würde ich nicht empfehlen zu machen, ohne sich wirklich informiert zu haben, was es ist. Fruchtgenussrecht heißt nämlich, dass ich, der ich die Liegenschaft geschenkt habe und nicht mehr Eigentümer bin, aber das Recht habe, Früchte aus der Liegenschaft zu ziehen. Die Früchte sind jetzt nicht die Früchte vom Apfelbaum, sondern zum Beispiel die Vermietung. Dass ich das Recht habe, zu vermieten auf der Liegenschaft, die mir früher gehört hat, und den Mietzins zu lukrieren, ist insofern recht gut, aber das ist ein pfändbares Recht. Das heißt, es kann dann dem Kind, dem die Liegenschaft geschenkt worden ist, passieren, dass dieses Recht, das dem Vater, sagen wir, ich mache es jetzt immer einfach hin, ja, Vater noch zusteht, von Dritten, weil er Schulden hat, gepfändet wird, und dann haben es irgendeinen Dritten, einen Gläubiger, der ihre Liegenschaft vermieten darf. Das heißt, Wohnrecht relativ harmlos, Veräußerungs- und Belastungsverbot relativ harmlos, wenn man weiß, was es bedeutet. Usus fructus, relativ gefährlich für die Zukunft. Nämlich auch für so Geschichten wie zum Beispiel, man kommt dann ins Pflegeheim, ne? Dass man dann natürlich alles, sozusagen alle Vermögenswerte dann nicht gepfändet werden, aber tradiert werden. Da muss man ein bisschen aufpassen. Gut, wie gesagt, Erbschaftssteuer derzeit nicht, wird kommen, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie Ihrer Nachkommenschaft die Erbschaftssteuer ersparen wollen, reden Sie zeitgerecht darüber und machen Sie da jetzt schon gescheite Verfügungen. Kann ich nur empfehlen. Erbrecht. Nachlass haben wir schon gesagt, was der Nachlass ist. Der Nachlass ist ja die Summe aller Vermögenswerte im weitesten Sinn, die man weitergeben kann. Es gibt natürlich beim Nachlass Sachen, die man nicht weitergeben kann. Das sind zum Beispiel Orden oder persönliche Auszeichnungen oder alles das, was höchstpersönlich ist. Gut, wollte ich nur mal gesagt haben, alles andere kann man vererben. wird auch teilweise in Sonderrechtsregelungen unter Anführungszeichen vererbt. Wenn wir Gewerbetreibende hier haben, das sogenannte, jetzt später noch sagen, Fortbetriebsrecht des Gewerbebetriebes durch Nicht-Gewerbeinhaber. Das gibt's, sowas weiß man gar nicht. Werden wir noch machen. Etwas, was interessant ist, weil ja viele Erlebens- und Ablebensversicherungen haben. Gut, die Erlebensversicherung interessiert mich hier nicht, weil die Erlebensversicherung heißt ja, das ist ein Leben, sonst kriegen Sie es nicht auszahlen. Bei der Ablebensversicherung ist das Spannende, hier können Sie sehr, sehr gut die Erbschaft umgehen. Nämlich, wenn Sie bei der Versicherung einen Begünstigten einsetzen und der Begünstigte zum Beispiel jetzt nicht gerade unbedingt der Erbe ist, obwohl es ja auch gibt daneben, ja, dann wird dieses Geld aus der Versicherung nicht in die Erbschaft hineingenommen, sondern ist ein Sonderrechtstitel, der nicht über das Erbschaftsverfahren läuft. Damit kann man natürlich sehr gut das ganze Erbrecht, gar nicht negativ jetzt, es ist so, umgehen und jemanden etwas zukommen lassen über die Ablebensversicherung, der vielleicht im Erbwege nichts bekommen hätte. Also die Ablebensversicherung mit Begünstigten fällt nicht in die Erbschaft. Das ist, weil fast jeder seine Versicherung hat, nicht uninteressant. Die meisten schließen es ab mit Überbringer. Das ist jetzt nicht so gescheit. Mit einer Person drinnen ist es viel gescheiter. Nur, bitte eines, wenn Sie dann die Person nicht mehr mögen irgendwann, ja, sollten Sie zeitgerecht vielleicht die Person wechseln, weil sonst kriegt die Person das. Also da sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen. Gut. Wie schaut es denn zum Beispiel aus, wenn man, wir sind jetzt noch in der Frage, was fällt alles unter den Nachlass? Fallen Wohnungen hinein? Natürlich, Wohnungen fallen rein, Häuser fallen rein. Dienstwohnungen fallen nicht hinein. Dienstwohnungen können nicht vererbt werden, das ist logisch, weil die Dienstwohnung ist geknüpft an den Dienst, also an den Beruf, an die Jobausübung und fällt weg. Man kann natürlich eine Zeit lang noch drinnen bleiben, es gibt dann Sonderrechtsregelungen, aber automatisch fällt sie nicht hinein. Wer erbt jetzt eigentlich? Vielleicht, dass wir da noch ein bisschen das erklären. Wir haben gesagt, das gesetzliche Erbrecht gibt es und das Testamentserbrecht oder das gewillkürte Erbrecht. Beim gesetzlichen Erbrecht heißt es so schön, das Gut ringt wie das Blut. Was heißt das jetzt? Primär erben einmal Kinder, Kindeskinder, Kindeskindeskinder und so weiter hinunter. Die Deszendenz, also die Nachkommenschaft. Nur wenn es keine Nachkommenschaft gibt, erben die Aszendenz, also die Eltern, respektive Großeltern oder Geschwisterkinder. Neben den Kindern gibt es aber noch jemanden, der erben kann, nämlich der Ehemann oder die Ehefrau oder der eingetragene Partner. Noch nicht der Lapp, haben wir schon gehört. Der Lapp, der kommt erst. Das heißt also, es erben Kinder und Ehefrau im klassischen Fall. Wie viel, vielleicht auch nicht uninteressant. Die Ehefrau bekommt ein Drittel des Nachlasses, wann nichts vereinbart wurde. Und die Kinder bekommen zwei Drittel des Nachlasses. Die Ehefrau kriegt immer ein Drittel. Man hat bei uns in Österreich auch nur eine Ehefrau, also ist es immer ein Drittel. Währenddessen, je nachdem wie viele Kinder sie haben, die erben immer zwei Drittel gemeinsam. Das heißt, wenn sie 20 Kinder haben, fangen wir jetzt zum Bruchrechnen an. Ne? Zwei Drittel auf 20 Kinder, ich weiß es nicht. Wie viel das ist? Also, ein bisschen was halt. Ne? Das
3,3%,
glaube ich.
Wirklich?
Ja, ja. Gut, wir haben es aber nicht ausgemacht. Das ist insofern ganz wichtig, wenn ein Kind nur da wäre, dann erbt dieses Kind zwei Drittel. Wenn zwei da sind, erbt jedes Kind ein Drittel. Bei vier Kindern, jedes Kind?
Ein
Sechstel. Bravo. Die Frau bekommt ein Drittel. Das ist das gesetzliche Erbrecht. Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen das nicht, dann können Sie ein Testament machen. Über das Testament können Sie die durch das Gesetz berechtigten Personen ausschließen. Falsch, können Sie nicht. Sie können sie nur herabsetzen. Nämlich auf den sogenannten Pflichtteil. Und das ist wichtig. Also, wenn ich habe, ich bleibe beim klassischen Fall, sonst wird es zu kompliziert, eine Frau und zwei Kinder. Wenn Sie sagen, nein, ich möchte eigentlich nicht, dass meine Frau was erbt. Habe ich schon mal gehört. Bitte gilt für Mann aber auch, gell? So ist es nicht. Ich möchte nicht, dass meine Frau was erbt. Na, dann machen wir halt ein ganz einfaches Testament, wo wir hineinschreiben, die Kinder werden zu Universalerben eingesetzt. Was heißt das dann? dass die Frau die Hälfte bekommt. Die Hälfte von einem
Drittel,
ein Sechstel. Die Hälfte von einem Drittel ist ein Sechstel. Das heißt, ein Sechstel kriegt sie. Und jetzt wird es unangenehm. Dieses Sechstel oder dieser Pflichtteil ist, wenn man sich nicht einigen kann mit der Frau, und das kann man sich dann meistens eher schwer, wenn es auf den Pflichtteil gesetzt wird, ist ein Barabfindungsanspruch. Das kann sehr blöd werden. Da muss man vorher sich überlegen, ob man sich das leisten kann. Das kann man zum Beispiel ganz gut machen, wieder über eine Versicherung. Der Barabfindungsanspruch heißt, dass dieses Sechstel in Bar abbezahlt werden muss vom Netto-Nachlass. Also vom Nachlass abzüglich natürlich der Kosten und der Schulden etc. Von dem, was überbleibt. Wer hat das zu zahlen? Na, die anderen. Also die Kinder zum Beispiel. Das Kind, und wann ist der Anspruch fällig? Sofort. Sofort, da kann man nicht sagen, ja, jetzt heute sind 2 Jahre oder irgendwas. Nichts da. Cash. Avanti. Das kann insofern relativ blöd werden, weil man kein Geld hat. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Wohnung, als Kinder jetzt, auch von mir sind das jetzt erwachsene Kinder schon, Sie haben eine Wohnung oder ein Haus oder ein Unternehmen. Die Frau hat einen Barabfindungsanspruch und die Kinder, die Erbberechtigten, haben kein Geld. Was bedeutet das dann? Entweder die kriegen, entweder sie einigen sich, oder sie kriegen irgendwo auch einen Kredit, oder es kann verkauft werden, um die Barabfindungsansprüche zu liquidieren. Und das ist genau das, was man vorher bedenken muss, wenn man die gute Idee hat zu enterben, dass das unter Umständen völlig in die Hose geht, weil dann das ganze Erbschaft weg ist, weil man zahlen muss, das Sechstel, das man vielleicht sich gar nicht leisten kann. Das heißt, gute Ideen haben ihre Wirkungen und die muss man einfach bedenken vorher. Weil wenn man die nicht bedenkt, kann das wirklich gefährlich werden. So, ich halte mich jetzt überhaupt nicht mehr ans Konzept. Wenn wir erben, dann gibt es 2 Arten der Erbschaft, nämlich, oder der Erbannahme, sagen wir so, das ist sehr gefährlich, nämlich die bedingte Erbserklärung und die unbedingte Erbserklärung. Neudeutsch heißt es jetzt nicht mehr Erbserklärung, sondern Erbantrittserklärung seit ein paar Jahren. Also die bedingte Erbantrittserklärung und die unbedingte Erbantrittserklärung. Was heißt das? Ich sage, ich nehme das Erbe an oder ich nehme es nicht an. Wenn ich das Erbe annehme und ich mache eine sogenannte unbedingte Erbantrittserklärung, dann heißt das, dass ich nicht nur alles an irdischen Gütern, was da ist, übernehme, sondern auch alle Schulden. Ob sie jetzt bekannt sind oder nicht. Das kann blöd werden. Ne? Das kann, sie erben, was weiß ich, 100.000 Euro, freuen sich, bestellen schon den BMW und dann kommt die Finanz und sagt, ich hätte gern 400.000 Euro Schulden, Steuerschulden. Wie viele Schulden haben sie dann? 400.000. Das übernehmen alle Schulden. Und da haben sie keine Chance auszukommen. Das ist so. Bei der unbedingten Erbantrittserklärung.
Wann muss das offengelegt werden?
Die unbedingte oder bedingte Erbantrittserklärung muss im Laufe des Verlassenschaftsverfahrens, wenn der Notar fragt, wollen Sie jetzt das Erbe annehmen oder nicht, müssen Sie sagen.
Ja, aber der Anspruch des Finanzamts,
der kann
können
noch
die in 2 Jahren erst kommen?
Natürlich, ja, natürlich, das heißt.
Ich weiß das noch gar nicht, was deine Schulden.
Ja, ja, ja. Das heißt, das ist saugefährlich, eine unbedingte Erbantrittserklärung zu machen. Das kann man dann machen, bitte.
Kann man nur die Schulden wegblenden, aber beispielsweise nicht bekannte Rechte trotzdem nennen.
Na gut, das ist mir auch gefallen. Ja, es gibt eine Möglichkeit, die will ich ja gerade sagen. Also, die unbedingte Erbserklärung ist wirklich saugefährlich. Es gibt aber die sogenannte bedingte Erbantrittserklärung, die mildert das Ganze ab. Nämlich, wenn Sie das machen, dann erben Sie genauso wie vorher die 100.000 Euro. Und wenn nachher der Staat kommt und sagt, er hätte gern 400.000 Euro, dann ist Ihre Schuld, also die Sie begleichen müssen, limitiert auf den Wert der übernommenen Aktiva. Also wenn ihr geschwollen ausdruckt, 100.000 Euro. Das, wie gewonnen Sozeronen. Das, was Sie gekriegt haben, können Sie wieder zurückzahlen. Weniger geht nicht. Ja, dann können sie die Erbschaft nicht annehmen, wenn sie wollen. Das können sie machen, dann kriegen sie halt gar nichts. Aber sonst gibt es da keine Möglichkeit. Außer man macht natürlich gewisse Verträge etc. etc., die aber kompliziert sind, schon wesentlich weiter vorher gemacht werden müssen. Das ist dann schon möglich. Sehr wohl können Schadenersatzansprüche etc. Auch später gestellt werden. Ein klassischer Fall, den ich ganz gern bringe, von einem anderen Forum, nämlich vor Ärzten, dass ich sage, Ärzte, passt's auf, weil ärztliche Haftungsansprüche können sehr wohl auch nach dem Tod des Arztes gegenüber der Verlassenschaft und den Erben geltend gemacht werden. Richtig, bis 30 Jahre, das kann blöd enden. Das heißt, jeder, der nicht gerade, ich weiß nicht, nicht spielsüchtiger, sonstiger, was ich ist und wirklich nur ganz straight war, würde ich eine unbedingte Erbserklärung meistens nicht abgeben. Hat aber wieder die Bedingte einen großen Haken. Wenn eine bedingte Erbserklärung abgegeben wird, wird das Inventar komplett aufgenommen und geschätzt. Die Schätzungskosten von Sachverständigen, vom ganzen Erbinventar, was übernommen wird, können relativ hoch sein. Weil die Sachverständigen langen da schon ordentlich zu. Also bei Liegenschaften, bei Vasen, was weiß ich, wird alles geschätzt. Warum muss das geschehen? Weil man ja wissen muss, welcher Betrag wird übernommen, welchen Betrag limitiert hafte ich. Das ist relativ teuer. Früher hat man öfters die unbedingte Erbserklärung abgegeben und sie wird wieder kommen, weil dadurch, elegant ausgedrückt, die Erbschaftssteuer niedriger war. Warum? Bei der unbedingten Erbserklärung wird das als Erbe angenommen, was der Erblasser angibt. Bei der bedingten wird halt alles geschätzt und inventarisiert. Naja, ich habe gehört, dass es Erben gegeben hat, die nicht alles angegeben haben, bei der unbedingten Erbserklärung, Sparbücher und ähnliches. Was ich Ihnen nicht empfehlen kann natürlich, weil wir kommen noch dorthin, Sparbücher über 15.000 Euro, da kommen Sie ganz schnell ins Kriminal, wenn Sie da was tricksen. Weil diese schönen anonymen Sparbücher, das heißt, gibt es nicht mehr. Gut, wie gesagt, Schulden sind vererblich. Also nicht nur haben ist vererblich, sondern auch Schulden. Und das kann relativ böse enden. Ein Schmankerl, das keiner, glaube ich, weiß. Ich habe das auch unter Kollegen mal gefragt, ob die das wissen. Also viele haben es nicht gewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass gesetzliche Unterhaltsforderungen der ehelichen Kinder, auch der unehelichen Kinder, und des Ehegatten auf die Erben übergehen. Das heißt, eigentlich hat der Ehemann oder die Ehefrau einen gesetzlichen Unterhaltsanspruch gegenüber der Verlassenschaft und gegenüber den Erben. Das klingt jetzt grässlich. Wird eigentlich nie exekutiert und man muss sagen, es findet auch deshalb nicht statt, weil sich derjenige, der berechtigt ist, alles einrechnen lassen muss, was er bekommt. Aus der Erbschaft und aus sonstigen möglichen Einnahmequellen. Aber rein theoretisch besteht tatsächlich ein Unterhaltsanspruch. Das weiß keiner. Ich will jetzt da kein böses Blut machen und auf Ideen bringen, aber auch das muss man bedenken. Solche Sachen gibt es tatsächlich. Gesellschafterrechte etc. ist logischerweise vererblich. Das ist ja klar. Also wenn Sie Geschäftsanteile an einer Firma halten, na klar, ist das vererblich. Passen Sie bitte auf, ich habe es vorhin schon gesagt, dass die Vererbbarkeit, wenn Sie das machen über ein Testament, kompatibel sein muss mit dem, was im Gesellschaftsvertrag steht. Sonst gibt es ja Probleme. Können Einzelunternehmen vererbt werden? Ja, natürlich können Einzelunternehmen vererbt werden. Da kommen wir dann noch hin, weil da gibt es Spezial-Sondervorschriften. Ja, wir haben also gesagt, bin jetzt ein bisschen gesprungen, Erben tun die Kinder und die Ehefrau. Kinder, wenn sie vorverstorben sind, aber Kindeskinder haben, also Enkelkinder haben, dann repräsentieren die Enkelkinder die Kinder. Es können unter gewissen Voraussetzungen sogar aber auch Bruder und Schwester erben. Das geht nämlich über die Eltern, wenn die vorverstorben sind, erben die Bruder und Schwester. Das gibt's. Aber prinzipiell ist es so, Ehefrau und Kinder erben in den vorher genannten Aufteilungskriterien. Vollkommen gleichgestellt den ehelichen Kindern. Auch nicht geborene Kinder sind erbberechtigt, sofern sie, sofern sie lebend geboren werden. sind auch selbstverständlich erbberechtigt. Auch natürlich bitte Adoptivkinder, darf man nicht vergessen. Ne? Die haben überhaupt, also Adoptivkinder haben es unter Anführungszeichen gut, die haben nämlich zweimal. Die haben nämlich nach den leiblichen Eltern und nach den Adoptiveltern. Ja, weil das Eltern-Kind-Verhältnis bei der Adoption nachgestellt wird dem gesetzlichen und somit erben es zweimal. Pflegekinder erben nicht. Also wenn sie nicht adoptiert sind oder leibliche sind, das sind üblicherweise Pflegekinder nicht, erben sie nicht. Die können sie nur über Testament oder sonstige Möglichkeiten wie Schenkung auf den Todesfall etc. bedenken. Sie sind auch nicht pflichtteilsberechtigt. Bitte immer, wenn einer kein gesetzliches Erbrecht hat, hat er logischerweise, begriffslogisch, auch kein Pflichtteilsrecht. Das ist klar. Das setzt es ja voraus. Gut. Verwandte, wie du gefragt hast, Verwandte, ja, Erbberechtigte sind Verwandte aus ehelicher und unehelicher Abstammung, also auch die unehelichen Kinder. Ist aber noch nicht so lang, die unehelichen Kinder, jetzt in der Relation gesehen nicht so lang, ich habe noch gern, dass sie es nicht kriegen. Also 40 Jahre, 30 Jahre ist das erst, dass sie gleichgestellt sind. Wer nicht erbt, bitte, das wird oft geglaubt, ich weiß nicht warum, aber es ist so ein Irrglaube, der da ist. Verschwägerte Personen erben nichts. Also wer sind verschwägerte Personen? Schwiegertochter, Schwiegersohn, die erben nichts. Nicht ganz richtig. Primär schon natürlich, aber jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben ein Kind, sagen wir, einen Sohn, und der hat eine Tochter, der hat eine Frau, und sie sterben, wer erbt dann? Der Sohn. Und der hat jetzt, sagen wir, keine Kinder, aber eine Frau. Naja, wer erbt dann nach dem Sohn? Die Schwiegertochter. Ne? Das heißt, wenn Sie das zum Beispiel jetzt nicht wollen, dann müssen Sie was machen. Das ist natürlich dann schon sehr weit hineingreifend, aber es ist möglich. Sie können tatsächlich, aber das ist jetzt kommen wir schon in ein sehr spezielles Gebiet, letztwillige Anordnungen treffen, dass jemand erbt und wer nach dem erben soll, können Sie auch noch bestimmen. Das leitet sich eigentlich aus den erbrechtlichen Bestimmungen des Hochadels ab, die es auch für das Bürgertum möglich sind. Also Sie können tatsächlich nach Erbschaften klären. Wer es vielleicht schon mal gehört hat, das nennt man unter anderem bitte fideikommissarische Substitution. Das gibt's. Das heißt, Sie können tatsächlich bestimmen, wer nach Ihrem Erben Erbe werden soll. Ich halte das für Wahnsinn, das zu machen. Sie tun dann 30 Jahre vielleicht vorgreifen in Sachen, von denen Sie jetzt überhaupt nicht wissen können, was dann sein wird. Ich halte das für unseriös und unrichtig und ich würde es, sage ich ganz offen, nicht empfehlen und nicht machen. Das tut man nicht. Das geht nicht. Aber es ist möglich. Gut. Also wie gesagt, Deszendenz, Aszendenz haben wir gesagt. Etwas Wichtiges ist eine Sonderregel, für Ehegatten, für Personen, die nicht erbberechtigt sind, die haben aber etwas, was man so ähnlich wie ein Erbrecht bezeichnen kann, ist aber keins. Nämlich, steht eine Eigentumswohnung im Eigentum von zwei Personen, die nicht notwendigerweise Eheleute sein müssen, das war früher, jetzt kann eine Eigentumswohnung auch von zwei fremden Personen, also nicht verwandten Personen, gemeinsam besessen werden, das ist neu. Erhält der überlebende Partner, nicht Ehepartner, der überlebende Partner, von Gesetzes wegen den Anstellter des verstorbenen Partners an der gemeinsamen Eigentumswohnung. Das heißt, es kann theoretisch passieren, dass die Eigentumswohnung futsch ist, für die Erben jetzt. Allerdings muss der überlebende Partner eine Ausgleichszahlung an die Erbschaft machen. Das heißt, gratis geschenkt kriegt das nicht. Er muss eine Auszahlung machen, die aber nicht unbedingt dem wahren Wert entsprechen muss, sondern der Übernahmepreis ist die Hälfte des eigentlichen Werts. Das kann passieren. Gut, was kann man dagegen machen? Die Wohnungseigentumspartner können zu Lebzeiten durch schriftliche Vereinbarung bestimmen, dass anstelle des gesetzlichen Eigentumsübergangs der Anteil des Verstorbenen an der Eigentumswohnung einer anderen Person zufällt. Das heißt, da kann man wieder vorher etwas machen, wenn es notwendig ist. Ist aber natürlich nur dann interessant, wenn tatsächlich keine vorherige vernünftige Lösung gefunden wurde oder wenn der darauf angewiesen ist. Also wenn tatsächlich sonst keinerlei Wohnmöglichkeit da ist. Warum ich das anschneide und es auch nicht weiter ausführen möchte, weil es eine höchst heikle, diffizile Geschichte ist. Also wenn das Risiko bei Ihnen wäre, dann sollten Sie bei Zeiten sich das überlegen. Wie gesagt, das ist im Wesentlichen, auch für Ehegatten ist das natürlich der Fall, dass die in der Wohnung bleiben dürfen. Also nennt man gesetzliches Voraus, heißt das. Das hat natürlich den Sinn, dass sozusagen dem die Wohnung mitgehört, dann plötzlich jemanden anderen als Partner hat, was völlig sinnlos ist, wie bei einer Gesellschaft eigentlich. Und das verhindert werden soll, weil der Gesetzgeber sagt, es sollen Einheiten zusammenbleiben. Und wenn plötzlich jetzt der überlebende Partner Miteigentümer einer Wohnung ist mit jemandem, den er auf die Burg nicht ausstehen kann, dann bringt das nur Probleme. Genauso wie bei Gesellschaften. Entschuldigung.
Gibt es bei einem Haus auch, wenn Sie jetzt sagen, Eigentumswohnung, wie schaut es bei einem Haus aus?
Nein, beim Haus ist es anders wieder. Das ist wirklich nach dem Wohnungseigentumsgesetz bei Eigentumswohnungen. Natürlich, wenn Sie ein Zweifamilienhaus haben und das qualifiziert ist, dann schon wieder. Also wenn das qualifiziert ist, dass es im Wohnungseigentum gemacht wird, dann haben Sie es wieder. Bei 50-50 beim Haus ist es wieder anders, bei einem Wohnungseigentum. Wenn es dem Wohnungseigentumsgesetz unterliegt, dann ist es so. Aber es steht, wie gesagt, im WEG drinnen, also nur das, was dem WEG unterliegt, sonst nicht. Bei Ehegatten ist es anders, da haben wir das Voraus. Das Voraus gilt auch für Häuser. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert.
Nein, es wird ganz kompliziert,
wenn es Geschwister
sind.
Nein, wie können wir jetzt vererben? Wir haben also gesagt, Testament. Das Testament ist die letztwillige Anordnung. Wir können sich hineinschreiben, im Prinzip, was wollen. Sofern es dem Gesetz entspricht. Wie macht man eigentlich ein Testament? Testament gibt es im Wesentlichen zwei Formen. Das allografe Testament und das holografe Testament. Was heißt das? Das eigenhändig geschriebene und das fremdhändig geschriebene Testament. Was ist der Unterschied? Ein fremdhändig geschriebenes Testament ist, wenn Sie das nicht mit der eigenen persönlichen Klaue schreiben. Das kann also entweder ein Anwalt, ein Notar, sonst irgendjemand aufsetzen oder Sie selber, allerdings jetzt mit Schreibmaschine, mit Computer oder ähnlichem. Alles das ist ein fremdhändiges Testament. Damit dieses fremdhändige Testament gilt, haben Sie wesentlich strengere formale Erfordernisse als unser selber schreiben. Deswegen empfehle ich allen, die ein Testament machen, auch bei mir, schreiben Sie es selber. Ich nehme es gerne in Verwahrung, das Testament, aber schreiben Sie es selber. Warum? Wenn Sie ein eigenhändig geschriebenes Testament haben, unterschreiben Sie es und dann passt es. Wir müssen es nicht. Es muss klar sein, dass es ein Testament ist, es muss unterschrieben sein, das passt. Na warte, komme ich gleich dazu. Also, eigenhändig geschrieben, Sie müssen es unterschreiben. Sonst nichts. Wäre sehr opportun natürlich, weil sonst kann man natürlich nicht sagen, was das letzte Testament ist. Ne? Wenn wir ein neues Testament machen, gilt das immer das zum Tod nächste Testament ist das gültige. Brauchen Sie nicht reinschreiben, ich widerrufe für alle vorherigen, das ist eh logisch. Sie brauchen auch nicht reinschreiben im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Wenn man es hineinschreibt, was man nicht. Das ist ein Blödsinn. Aber es schreiben alle rein, es ist ja wurscht. Sie brauchen da keine Zeugen. Wenn Sie ein fremdhändiges Testament machen, also wenn das ein anderer für Sie schreibt, auch wenn es ein anderer mit der Hand schreibt, bitte, ist auch fremdhändig, ja? Oder mit Schreibmaschine oder sonst irgendwas, dann brauchen Sie zur Gültigkeit dieses Testamentes drei Testamentszeugen. Und jetzt geht's los. Diese drei Testamentszeugen müssen während der Verlesung des Testamentes gleichzeitig anwesend sein, müssen es verstanden haben, dass das ein Testament ist und müssen das unterschreiben mit dem Beisatz als ersuchter Testamentszeuge. Wenn irgendwas davon nicht da ist, können Sie das Testament schmeißen. Es gilt nicht, es ist ungültig. So, jetzt haben wir das Problem, wir machen eine Testamentseröffnung und bei einem, und es ist nicht ganz klar, wer das ist, oder wir haben irgendein Problem im Testament und sagen, nein, wir brauchen die Testamentszeugen. Ja, jetzt hat der Erblasser das Testament vor 40 Jahren gemacht. Wo finden Sie die Testamentszeugen? Ja, Sie können eine Seance machen vielleicht, manchmal. Das bringt ja nichts. Das ist gefährlichst, so etwas zu machen. Das heißt, fremdhändige Testamente sind zwar eine nette Einkommensquelle für Notare und Anwälte, weil sie schön schreiben, binden, mit der rot-weißen Fahnder und so weiter, aber gefährlich, weil im Falle des Falles sind die Formalerfordernisse zu überprüfen und wenn eines dieser Formalerfordernisse, die ich gerade gesagt habe, nicht vorliegt, ist das Testament ungültig. Also, wie gesagt, ich mache zum Beispiel in der Kanzlei so, dass ich muss überlegen, was wollen wir? Und dann sage ich so, da haben Sie ein Blatt Papier, schreiben Sie das Testament. Da kann nichts passieren. Also, eigenhändiges und fremdhändiges Testament. Wie gesagt, Datum, danke, gut Einwand, immer das letzte Testament gilt, auch wenn es widersprechend ist. Es ist völlig wurscht, das letzte gilt. Die anderen, rein theoretisch brauchen Sie es nicht einmal zerreißen, weil es gilt eh nicht. Das letzte gilt. Wenn kein Datum draufsteht, wird es ein Problem. Bitte, es gelten nur die Originaltestamente. Fotokopien, Scans und ähnliches, neumodisches, gilt nicht als Testament. Da haben wir dann wirklich ein Problem. Wenn das Testament im Original nicht auffindbar ist, dann zu sagen, das Testament ist gültig, das ist eigentlich unmöglich. Das geht nicht. Das heißt, hinterlegen Sie das Testament wirklich gut. Sie können es hinterlegen, wo immer Sie wollen. Sie können es bei sich zu Hause ins Nachkastel legen und hoffen, dass der Berechtigte als Erste das findet. Kam auch schon vor. Sie können es im Safe legen, möglichst nicht die Kombination daneben. Sie können es auch beim Freund hinterlegen oder beim Anwalt oder Notar oder sonst irgendwas. Wenn Sie es wollen und an sich macht, hat das der Notar oder Anwalt zu machen, dass er das dem zentralen Testamentsregister meldet. Weil sonst weiß man unter Umständen, wenn Sie mal woanders wohnen, nicht, dass Sie ein Testament gemacht haben. Viele wollen es auch nicht, muss ich auch sagen. Lustigerweise, ich weiß nicht warum, aber viele sagen, nein, ich will es nicht gespeichert haben, das Testament. Okay, wenn man es nicht will, muss man es nicht. Es ist kein Formerfordernis zur Gültigkeit. Nur das Problem ist natürlich, wenn Sie jetzt in Wien wohnen und in 30 Jahren irgendwo in Vorarlberg sterben, weiß keiner, dass Sie ein Testament gehabt haben. Also, da muss man sich was überlegen, wie man das halt wirklich
das
will.
Das eigenhändig geschriebene darf auch nur einmal vorkommen, kann es nicht zweimal gleich identisch
schreiben. Nein. Zweimal, einmal gibt es nicht. Das ist das Problem.
Wenn ich zweimal schreibe, also was gilt da?
Dann gilt einmal ein großer Kostenvorschuss für einen Anwalt, der das prozessiert. Sie haben dann zwei Originale. Ja, formal, also einmal. Bitte nur einmal, ja, bitte.
Kann ich das Testament auch beim Amtsgericht oder Bezirksgericht hinterlegen?
Nein. Also, soweit ich weiß, haben die keine Testamentsverwahrstelle. Okay. Also, formal, also hinterlegt mit anmelden, ist beim Notar oder beim Anwalt, aber Sie können es überall hinterlegen natürlich. Also, ich meine, bei jeder Person Ihres Vertrauens. Ich würde es einfach nicht zu Hause oder im Dunstkreis der Erbberechtigten lassen, sage ich ganz offen. Das würde ich nicht machen. Und tun Sie Folgendes, was Sie machen können, wenn Sie es geschrieben haben, geben Sie es in ein Kuvert, versiegeln Sie das. Versiegeln tut man, wenn man kein Siegelstift hat, so indem man es zubiegt und drüber schreibt. Über die Biegstelle unterschreibt man. Das ist eine ganz gute Form der Versiegelung. Ja. Und Sie können vorher natürlich davon eine Fotokopie machen, aber da schreiben Sie drüber groß Fotokopie oder Kopie oder sonst irgendwas. Das ist nur, damit Sie es nicht aufreißen müssen, was nachschauen wollen, wenn Sie eigentlich eingesetzt haben. Sie lachen! Ich habe einen Prozess gehabt, wo drinnen gestanden ist, im Sinne eines Kodizils, besten Freund vermache ich mein Konto Nummer so und so, und da war enorm viel Geld drauf. Gut, dieses Konto hat er aufgelöst und auf ein anderes Konto eingezahlt. Der hat nichts mehr gekriegt, weil das Konto drinnen gestanden ist, mit der Kontonummer. Jetzt haben wir natürlich argumentiert, naja, es ist ja nur von einem Konto aus Zinsgründen aufs andere Konto transferiert worden. Echt gut. Es ist drinnen gestanden, das heißt, da müssen Sie aufpassen. Also wenn Sie solche speziellen Sachen hineinschreiben, dann sollten Sie von Zeit zu Zeit Ihr Testament einmal anschauen, ob das überhaupt noch in Ordnung ist. Auch Personen zum Beispiel. Wenn Sie jetzt zum Beispiel, ich rede jetzt nicht davon, dass Sie zwei Kinder haben und die tun Sie einsetzen, aber wenn Sie jetzt sagen, wenn Sie sogenannte Legate ausloben, was heißt das? Ein Legat ausloben heißt, dass ich irgendjemanden einen speziellen Vermögensteil zuwenden will. Also ich will zum Beispiel der Lynchitant meine goldene Füllfeder vererben. Dann muss ich das reinschreiben, auch wenn sie kein Erbe ist. Wenn Sie da jetzt mehrere haben, so sind es gleich, denen Sie allen was geben wollen, ja, und der Baby-Onkel kriegt die Goldokarten oder sonst irgendwas, dann sollten Sie von Zeit zu Zeit sich anschließen, ob die noch leben. Naja, Sie lachen, aber nach 30 Jahren ist das vielleicht schon wirklich ein Thema, ne? Ob die noch leben, ob sie das wollen, dass die das bekommen, ob sie die Goldokarten überhaupt noch haben oder ob sie die nicht dem Enkel gegeben haben für ein BMW, man weiß es nicht. Ja? Das heißt, bitte vergessen Sie Ihre Testamente nicht, weil, mag jetzt lustig klingen, aber wir haben natürlich auch Testamente dann gehabt, wo dann Sachen drinnen gestanden sind, wo wir genau gewusst haben, das hat der Erblasser nicht wollen. Er hat es vor 30 Jahren geschrieben, da war die Welt anders. Aber man muss es exekutieren. Das ist sein Wille, auch wenn es nicht sein Wille war. Aber das steht im Testament. Was soll man machen? Wir können jetzt sagen, naja, das hat er anders gemeint. Das ist lächerlich, vergessen, das ist ein Blödsinn. Nein, Testament ist Testament. Und deswegen mag es lustig klingen, hat aber einen sauernsten Hintergrund, sich das wirklich anzuschauen. Gut.
Darf man dann noch eine Kopie für sich selbst machen oder wird das auch
schon? Nein, nein, eine Kopie kann man schon machen. Wie vorhin gesagt, ich das halt aufschreiben, groß Kopie oder drüber schreiben, Kopie oder sonst irgendwas. Es weiß eh jeder, dass es eine Kopie ist. Ich meine, im Prinzip, man sieht das ja. Manchmal bei Scans, ich kann es manchmal tatsächlich so sehen, dass man da wirklich einen braucht, einen Sachverständigen, der sagt, ob das echt ist oder nicht. Also es gibt so sensationelle Scanner mittlerweile, wo man das wirklich nicht mehr erkennt. Also ich erkenne es zum Beispiel manchmal daran, wenn es unterschrieben wird, dass Sie, wenn Sie es umdrehen, ganz leicht sehen, dass das so also eine Wölbung macht, wo der Druck drauf war. Beim Scan natürlich nicht. Aber
dürfte ich vorschlagen, dass die Fragen am Ende des Vortrages gestellt werden, damit es nicht zerfleddert.
Gut, bitte, ja, ja. Ja, ja, wir haben also gesagt, Pflichtteilsberechtigung, das ist ein wesentlicher Punkt. Noch einmal, ich vererbe, wenn ich jemanden enterben will, der gesetzlicher Erbe ist, kommt auf den Pflichtteil. Sie wissen schon, die Hälfte. Nur, dieser unbedingte Geldanspruch, den ich vorhin gesagt habe, der tödlich sein kann, den können Sie insofern ein bisschen abmildern, indem Sie versuchen einzurechnen, alles, was der oder die schon bekommen hat. Wie zum Beispiel die Ausstattung, das Heiratsgut. Oder Zuwendungen für den Berufsantritt, Aufwendungen, die der Erblasser zur Bezahlung der Schulden eines vorjährigen Kindes getätigt hat. Oder natürlich eine Abfindung für einen Erbverzicht oder ähnliches. Ganz kleiner Exkurs, weil das keiner weiß. Wissen Sie, was ein Heiratsgut ist? Das ist der Anspruch des Kindes, wenn es sich verehelicht, gegenüber den Eltern auf Auszahlung eines Barbetrags. Die Eltern werden jetzt nervös, die Kinder, die noch nicht verheiratet sind, ja, haben wir jetzt nicht, nehme ich nicht an, bin ich da? Das kommt jetzt wieder. Das war 30 Jahre totes Recht. Wir haben jetzt in der Kanzlei plötzlich drei Stück davon, dass Kinder die Eltern klagen auf Heiratsgut. Das ist 33% des Nettoeinkommens, des Jahresnettoeinkommens. Und das ist nicht wenig. Ja. Aber da muss einiges eingehend werden. Das ist Thema. Das ist Thema. Das wird brutal durchgezogen. Ja, die Kinder haben kein Geld, ne? Sollen sie da alles bezahlen.
Hm? Vor allem, wenn eine nahe Beziehung ist.
Gell? Ja? Ja? Naja, der letzte Fall, den ich vorige Woche abgehandelt habe, da hat sich die Tochter im Prinzip losgesagt vom Vater vor vielen Jahren. Der hat nichts mehr gehört, es waren Unterhaltsstreitigkeiten etc. Und jetzt kommt der wieder Heiratsgut. Wir haben eingewendet, dass halt sie die Beziehung abgebrochen hat und dass es deswegen nicht zusteht und es sittenwidrig wäre, aber es wird nicht halten. Also dieses Heiratsgut ist eine teuflische Sache. Warum ich das jetzt sage, nicht weil es so toll ist, sondern weil es einfach solche Sachen, ich immer sage, ein bisschen im Hinterkopf zu wissen, was alles sein könnte. Gut, ein Drittel wird man, also 33%, ja, sagen wir, wenn man so mal dresianisch 17 Kinder hat, wird es ein bisschen födern. Ne? Gut. Natürlich muss jetzt eingerechnet werden, wenn das Kind selber auch Vermögen hat oder geerbt hat, also wenn es selber ordentliches Vermögen hat, dann natürlich nicht. Aber es kann passieren. Ich wollte es nur sagen, weil das eben in die Anrechnung auf den Pflichtteil hineinfällt. So, ich muss mich ein bisschen beeilen, ich bin schon beim ersten Drittel. Gut, das haben wir schon gesagt, das Testament mit dem fremdhändigen Testament, das mir wirklich ein besonderes Anliegen ist. Ich kann es nur noch einmal wiederholen. Es wäre Wahnsinn, wenn aus irgendeinem kleinen formalen Grund das Testament, das Sie wollten, einfach nicht exekutiert werden kann. Und Sie müssen immer die Folgen bedenken, dann erben plötzlich ganz andere Leute, als Sie wollten. Wenn man das Testament nicht gültig ist, kann man anfangen zu diskutieren. Gilt das vorherige Testament oder gilt gar kein Testament? Dann kommen die gesetzlichen Erben wieder dran. Das sind ganz andere Leute vielleicht. Und das ist ganz was anderes, als Sie wollten. Zum Vermächtnis habe ich schon gesagt, was ein Vermächtnis ist. Ein Vermächtnis ist eine Anordnung, bestimmte Vermögenswerte oder bestimmte Sachen jemandem Speziellen zuzuordnen. Unterschied zwischen Testament, allgemeinem Testament und Vermächtnis ist eben, dass beim Testament Sie einen Bruch oder eine Quote vermachen, also drei Kinder, jeder ein Drittel, sagen wir, wenn keine Frau ist, da ist, von allem. Das heißt, jeder kriegt von allem ein Drittel. Beim Legat oder Vermächtnis sagt man, der eine bekommt das, der andere bekommt das und der dritte bekommt das. Warum ist eine allgemeine Erbanordnung, also ein Drittel, 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 sehr gefährlich? Wenn man darüber nicht vorher gesprochen hat und sagt, genau, das ist okay, das will ich so. Weil jedes der Kinder oder jeder der Erbe eben dann von dem, was ich vererbe, Miteigentümer wird. Stellen Sie sich vor, Sie haben irgendein tolles Haus und es kommen nicht diese fürchterlichen Vorausanrechnungen der Ehefrau und des Partners und so weiter, sondern es bleibt ganz normal, die drei Kinder erben das. Dann haben drei Kinder jeweils ein Drittel an dem Haus. So, dann geht's los. Wer wohnt drinnen? Wer kommt auf für die Renovierung? Dann sagt der eine, ich möchte das herrichten, da ist der Schwamm drinnen, das taugt man nicht, weil er Geld hat. Das andere Kind sagt, na bitte sicher nicht, weil ich habe kein Geld dafür. Dann geht's los, die Streitereien. Das heißt, versuchen Sie, bin ich wieder vor, bevor Sie noch sterben, versuchen Sie das vorher zu regeln. Versuchen Sie wirklich hier eine Lösung zu finden, auch mit Abfindungsansprüchen. Und man sagt, der eine kriegt die Firma, der andere kriegt die Häuser. Der eine kriegt das Haus, der andere kriegt dafür, was weiß ich, die Wertpapiere oder sonst irgendwas. Versuchen Sie, möglichst eine Trennung durchzuführen. Weil Miteigentum schafft Probleme. Und was ist denn dann, wenn man sich nicht einigt? Was ist, wenn die drei Kinder wie die Bösen anfangen zu streiten? Erstens einmal streiten und die Konsequenz ist dann die Teilungsklage. Die Teilungsklage heißt, dass das veräußert wird, versteigert wird und der Erlös dann unter den dreien aufgeteilt wird. Und glauben Sie mir, da hat doch keiner ein Geld gewonnen dabei. Das ist reine Vernichtung von Eigentum.
Es wird unter vier aufgeteilt, der Anwalt kriegt aus.
Ein Anerkennungsbetrag ist es, den der Anwalt bekommt. Ein geringer. Nein, aber das ist natürlich, und vor allem die Gerichtsgebühren, die Versteigerungsgebühren, das ist ein Fass ohne Boden und ein Wahnsinn in Wirklichkeit. Das heißt, man sollte wirklich bei Zeiten schauen, dass jeder, dass es aufgeteilt wird. Das ist einfach eine gescheite Sache. So viel dazu. Enterbung, ein schönes Thema. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, Sie können ohne Angabe von Gründen jeden gesetzlichen Erben enterben, indem Sie ihn auf den Pflichtteil setzen. Der Pflichtteil ist die Hälfte des gesetzlichen Erbrechts. Wenn Sie jemanden echt enterben wollen, also nicht vom Pflichtteil setzen, sondern wirklich, dass der gesetzliche Erbe nichts kriegt, dann wird es schwer. Der Gesetzgeber sagt eben, nur unter ganz besonderen Voraussetzungen lasse ich das zu. Kommt ganz, ganz selten vor. Ich muss einmal nachlesen. Also, zum Beispiel, Enterbungsgründe. Der Pflichtteilsberechtigte hat den Erblass in einer finanziellen oder sonstigen Notlage im Stich gelassen. Was immer das heißt. Man kann trefflich prozessieren darüber. Der Pflichtteilsberechtigte wurde wegen eines vorsätzlichen Verbrechens zu einer lebenslangen oder zumindest 20-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Na gut. Der Pflichtteilsberechtigte hat eine vorsätzliche mit mehr als einem Jahr, das ist jetzt nicht so viel, Freiheitsstrafe bedroht die gleiche Strafbehandlung zum Nachteil des Erblassers begangen. Na ja, ein kleiner Betrug oder sowas. Das gefällt mir immer am besten. Der Pflichtteilsberechtigte führt beharrlich, wo ist das jetzt? Ja, da, eine gegen die öffentliche Sittlichkeit anstößige Lebensart. Beispiel: Ausübung der Prostitution, zahlreiche nicht unbedeutende Diebstähle über einen längeren Zeitraum. Ja, die sind nichts legendär. Und so weiter. Also Sie sehen, das sind wirklich so relativ harte Sachen, die man dann, und Sie können mit Sicherheit davon ausgehen, wenn Sie jemanden echt enterben, dass der das natürlich gerichtlich anficht, wenn es soweit ist. Das heißt, wenn Sie es machen, müssen Sie sich klar sein, dass Sie damit den Erben, die anstelle des enterbten Erben zum Zug kommen, am Prozess aufhäusen. Weil der lasse ich das ja nicht gefallen. Und was heißt das bitte? Ein beharrloses, sittliches, was weiß ich, ne? Ich meine, das kann bald leider so oder so sehen und in Wirklichkeit kann man das gar nicht. Also ich würde sagen, da hat jeder Prozess Aussicht auf Erfolg oder auch nicht. Ne? Wie man so schön sagt, ne? Vor Gericht und auf hoher See sind wir alle in Gottes Hand. Erbvertrag, den lassen wir jetzt aus. Erbvertrag, das ist etwas, was zwischen Eheleuten gemacht werden kann, wo man wirklich die wechselseitigen erbrechtlichen Rechte und Pflichten genau regelt. Würde ich persönlich nicht empfehlen. Es hätte immer, will es wirklich haben und ist gut aufgeklärt worden darüber, weil sie da einseitig nicht mehr rauskommen. Das ist ein Vertrag. Und wenn sie jetzt alles erbrechtlich regeln und nachher taugt sie dann doch nichts, was sie gemacht haben, dann kommen sie nicht raus, weil es ein Vertrag ist. Also das halte ich für ein bisschen gefährlich. Ne? Gut, der Pflichterb oder Pflichtteils Verzicht, das kommt öfters vor. Halte ich auch für eine durchaus gescheite Sache. Sie können auf Ihr Erbe natürlich auch zu Lebzeiten des Erblassers verzichten, indem Sie sagen, na, ich will nichts erben. Das können Sie sowohl entweder auf den großen Erbteil oder auch auf die Hälfte auf den Pflichtteil machen. Was natürlich damit heißt, dass Sie dann im Erbfall nicht bedacht werden. Bedenkt, bedacht, also nicht zuzukommen. Hat manchmal insofern einen Sinn, dass das Kind sagt, du zahl mich aus, gib mir jetzt mein Erbteil, ich brauche das für irgendwas, dafür verzichte ich später mal auf mein Erbe. Ganz gescheite Sache, sehr gefährlich, muss man ordentlich vorbereiten. Es gibt nämlich den entgeltlichen und den unentgeltlichen Verzicht. Entgeltlich ist also, ich verzichte, dafür bekomme ich Kohle. Na gut, das verstehen die Gerichte auch noch. Beim unentgeltlichen Verzicht sagt jeder, warum verzichten sie drauf? Naja, weil ich damals gezwungen wurde oder sonst irgendwas, da kann man dann wieder prozessieren drüber. Aber es ist natürlich möglich, im Voraus auf sein Erbrecht, auf sein Erbteil zu verzichten. Und wie gesagt, das passiert relativ häufig. Passen Sie nur bei etwas auf, den Fall hatten wir vor einem halben Jahr, da wurde wild untereinander verzichtet. Ehefrau und drei Kinder. Ein Unternehmen, ein paar Häuser, Wertpapiere und ein sehr netter, schwer überforderter, sehr alter Notar. Der hat untereinander lauter Erbverzichtsverträge und solche Sachen gemacht. Und dann kam, was kommen musste, der Erblasser, also der präsumtive Erblasser, ist zum Erblasser geworden. Erblasser kommt nicht von Erblassen, sondern Erblasser. Hab ich auch schon gehört. Der ist gestorben. Wir haben uns das angeschaut und ich bin da gesessen und habe gesagt, ich glaube, da ist jetzt was eingetreten, was ich nicht glauben kann, dass ich es glaube. Habe meinen befreundeten Notar angerufen und gesagt, du komm her, liest dir das durch. Wissen Sie, was passiert ist? Sie haben alle untereinander verzichtet und der Staat hätte geerbt. Wir konnten es zum Glück dann noch sanieren. Nachträglich, wurscht jetzt wie. Es hätte der Staat alles geerbt. Weil alle untereinander auf alle möglichen Eventualitäten verzichtet haben. Und irgendwann war ein Verzicht zu viel. Also wir sind da gesessen, ist das jetzt so oder irren wir uns? Es war wirklich so. Also passen Sie auf bei zu wilden Erbverzichten, das kann auch passieren. Aber wie gesagt, Erbverzicht an sich eine gute Sache. Schenkung und Schenkung auf den Todesfall, das möchte ich... Schenkung und Schenkung auf den Todesfall, das ist wichtig. Der Unterschied ist der, wenn Sie jetzt eine Schenkung machen, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass aus steuerlichen Gründen vielleicht sinnvoll wäre, nur dann schenken Sie es halt dem Burm oder der Tochter und dann gehört es dem Kind. Und wenn Sie nicht wollen, dass das sofort in ein Ferrari umgesetzt wird, dann müssen Sie halt hineinschreiben in ein Belastungsverbot oder ein Wohnrecht oder ähnliches. Bei der Schenkung auf den Todesfall schenken Sie jetzt schon dem Kind oder dem Berechtigten, sagen wir die Liegenschaft, aber die Schenkung wird erst wirksam automatisch mit dem Tod. Ist eine interessante Sache, die man machen kann. Man muss jetzt nur klar sein, dass man im Prinzip davon jetzt nichts hat, weil die Steuer wird nacherzahlt. Und selber hat man halt auch keine Verfügungsberechtigung mehr über die Liegenschaft, weil sie im Prinzip zwar noch nicht geschenkt ist, aber unwiderruflich versprochen ist. Das heißt, es gibt Gründe, warum man es macht, aber das muss man sehr genau überlegen. Ist eben was anderes als die ganz normale Schenkung. Das ist der Schenkungsvertrag auf den Todesfall. Die Erbantrittserklärungen haben wir vorhin schon durchgemacht. Ich darf nur noch mal kurz das Wichtige sagen. Bedingte heißt, ich hafte mit meinem Vermögen nur bis zur Höhe der Ererbten aktiver. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, es wird alles kostenpflichtig geschätzt. Bei der unbedingten Erbserklärung, ich hafte für alle Schulden, die kommen. Wurscht, wie viel aktiver da waren. Gut. Können Sie eigentlich auch sagen, ich will die Erbschaft gar nicht haben? Ich bin zwar Erbe, gesetzlicher Erbe, Noterbe, Pflichtteilsberecht, alles, aber ich will nicht. Ja, natürlich. Kein Mensch kann gezwungen werden, eine Erbschaft anzunehmen. Dann müssen Sie sich halt der Erbschaft entschlagen. Nur bitte eines, wenn Sie einmal die Erbschaft angenommen haben, sprich diese sogenannte Erbantrittserklärung abgegeben haben und nachher drauf kommt, hups, das sind noch viele Schulden da, na, ich habe mir überlegt, ich will es doch nicht annehmen, das ist spät. Einmal angenommen, ist angenommen. Das heißt, jetzt müssen Sie sich vorher überlegen, ob Sie das machen oder nicht machen. Weil Sie können nur eins machen, Sie können eine unbedingte Erbserklärung umwandeln. Unbedingt, nicht aber eine bedingte in eine unbedingte, aber nicht unbedingt in eine bedingte. Na klar, der Staat will da Geld, so merkt man sich. Bedingt in unbedingt, das geht. Ja. Weil Sie eben sagen, ich bin jetzt darauf gekommen, da können keine Schulden da sein und die Kosten der Inventarisierung sind wir zu hoch, wandeln wir es um. Das geht. Müssen Sie halt überlegen, ob Sie das wirklich wollen. Gut, Erbauslassung haben wir gesagt, Erbverzicht haben wir auch gesagt. Ganz kurz nur, wie ist denn das mit Sparbüchern und so weiter? Das sage ich nur, gefährlich, sehr gefährlich. Diese anonymen Sparbücher, die gibt es teilweise noch. Naja, früher war das so, wurde mir gesagt, ne, bei den anonymen Sparbüchern und bei der unbedingten Erbserklärung, wo man die Erbschaftssteuer nicht zahlen wollte, dass manche Sparbücher nicht angegeben worden sind. Das ist natürlich ein Straftatbestand gewesen. Das ist nicht nur Steuerhinterziehung, sondern auch sonstige ganz grausige Dinge. Wurde mir gesagt, ist gemacht worden früher. Gut, das geht im Wesentlichen nicht mehr, weil Sie ja sich legitimieren müssen, wenn Sie das Sparbuch auflösen. Es hat auch aus steuerlichen Gründen keinen Sinn mehr, das zu machen, weil sie ja keine Erbschaftssteuer mehr zahlen. Das heißt, wenn einer das heute macht, dann nur um die anderen Erben zu prellen, und das kann ein Straftatbestand sein. Also gescheit ist es nicht. Ja? Außerdem über 15.000 Euro müssen sie sich sowieso legitimieren, dann kommt man eh drauf. Und vor allem, wenn es mit einem Namenssparbuch ist, geht es überhaupt nicht so leicht. Also diese ganze, weil ich manchmal auch gefragt, wie ist das, muss ich Sparbücher angeben? Na sicher müssen sie es angeben und ich empfehle es auch zu tun. Das, so wie früher, mit Anonymen, das gibt es einfach in dem Sinn nicht mehr. Wie gesagt, Sie müssen eben auch beim Einlösen, je nachdem, welche Sparbücher Sie haben, wenn es ein Überbringersparbuch ist, müssen Sie das Losungswort wissen, weil es gibt kein Überbringersparbuch mehr ohne Losungswort. Das gibt es nicht mehr. Wenn Sie es nicht wissen, müssen Sie es sowieso dann offiziell machen und glauben Sie mir, wenn nachher dann plötzlich es heißt, oh, jetzt habe ich doch noch drei Sparbücher gefunden, das macht keinen schlanken Fuß, das glaubt Ihnen keiner. Wenn Sie sagen, wo waren die? Naja, die waren im Safe, aber ich habe es nicht gesehen, dass sie im Safe waren. Ne? Also, nicht so wahnsinnig gescheit. Vielleicht noch etwas zum Betrieb. Einige von Ihnen haben vielleicht einen Betrieb. Grundsatz des Erbrechts für den Betrieb ist, dass man schauen sollte, dass der, und das, da sehe ich schon die Aufgabe, ein bisschen des Erblassers nachzudenken. Sagen wir nachzudenken. Wie will ich, dass mein Betrieb in Zukunft fortgeführt wird? Ich habe mehrere Kinder, eins kann es gut, andere vielleicht nicht. Ich habe alle gleich lieb, natürlich, aber ich weiß, vielleicht eines der Kinder kann den Betrieb nicht führen. Wenn ich jetzt nichts mache, erben meine Kinder zu gleichen Teilen den Betrieb. Wenn jetzt nicht irgendeine gesellschaftsrechtliche Regelung drinnen ist. Erben den Betrieb. Und jetzt fangen es an zu streiten möglicherweise. Das ist nicht gut. Weil der eine sagt, naja, ich will verkaufen, der andere sagt, ich will investieren, der dritte sagt, was weiß ich, ich will in den Osten gehen, der andere sagt, ich will in den Westen gehen, der dritte sagt, ich will überhaupt nirgends hingehen. Schlimm. Da sollte eine Regelung mit den Kindern erfolgen, wer übernimmt, wie können die anderen abgefunden werden, etc. etc. Da gibt es hunderte Möglichkeiten. Da muss man herausfinden, was passt am besten. Man kann es natürlich auch so machen, dass die Kinder beteiligt bleiben, aber keine Rechte haben. Also zum Beispiel, dass sie einfach nur eine Gewinnausschüttung bekommen, aber keine Rechte zum Mitreden haben, etc. Dass man also sagt, die Anteile und das Stimmrecht ist entkoppelt. Ne? Dass man also wenig Anteile hat, aber zum Beispiel viel Stimmrecht hat, wenige Anteile hat, aber viel Gewinnausschüttung hat zum Beispiel. Klassischer Fall, wer das hat, ist der Franz Strohsack. Auch genannt Frank Stronach. Ne? Dem gehört nur ein kleiner Teil vom Magen, ne? Aber der macht die Kohle und hat das Sagen. Das ist einfach durch Syndikatsverträge etc. so geregelt. Aber das muss ihm ja nicht die Majorität gehören. Es sollte die Einheit des Unternehmens gewahrt bleiben. Dann haben alle was davon. Das ist eben sozusagen oberste Prämisse und es soll auch versucht werden, wie gesagt, die Symbiose, ich wiederhole mich, aber es ist so wichtig, zwischen letztwilliger Verfügung und Gesellschaftsvertrag. Das soll sich nicht widersprechen, sonst wird es wirklich unangenehm. Einzelunternehmer, vielleicht sind einige Einzelunternehmer unter Ihnen, die also Einzelbetriebe haben, die keine GmbH sind oder OG oder sonst irgendwas. Was auch vielleicht gar nicht so bekannt ist, das sogenannte Fortbetriebsrecht. Das Fortbetriebsrecht heißt, dass der überlebende Ehegatten oder die Kinder bis zum 24. Lebensjahr, auch wenn sie selber nicht die Gewerbeberechtigung haben, den Gewerbebetrieb fortführen dürfen. Sie müssen nur die prinzipiellen Voraussetzungen zur Erlangung des Gewerbes haben, aber Sie müssen den Gewerbeschein nicht haben, dann dürfen Sie es fortsetzen. Bitte beachten Sie aber eines, wenn Sie einen Betrieb dieser Art fortsetzen und der Betrieb ist überschuldet, dann haften Sie für die Schulden, auch wenn Sie eine Betriebserklärung abgegeben haben, weil das natürlich dann betriebliche Schulden sind. Auch wenn Sie es geerbt haben mit einer bedingten Erbserklärung, den Betrieb fortführen, haften Sie für die Schulden. Das heißt, da sollten wir ein bisschen aufpassen. Bei einem Betrieb würde ich doch empfehlen, Ihren jeweiligen Notar oder Rechtsbeistand zu fragen, wie funktioniert das? Das heißt, das Fragen sollten dann die Kinder machen. Ne? Warum? Weil oftmals werden diese Fortbetriebsvereinbarungen, Fortbetriebsrechte durchgeführt, weil die Überlebenden, Ehefrauen manchmal, glauben, das ist gescheit wegen Pensionsansparmodellen und so weiter. Da hört man die kuriosesten Dinge. Teilweise ist das völlig kontraproduktiv und es ist gescheiter, wenn es in die Pension geht, Witwenpension, als den Betrieb fortzuführen. Es ist manchmal gescheit, ihn zu verkaufen oder stillzulegen und ihn nicht fortzuführen. Wenn Sie aber als Erbe nichts erklären, dann gilt das automatisch als angenommen, dass Sie fortführen. Das heißt, wann ein Betrieb vererbt wird, ich rede jetzt nochmal, nicht von Kapitalgesellschaften, sondern von Einzelunternehmen, von kleinen, dann sollten Sie das thematisieren. Das ist nicht unwichtig. Vielleicht noch. Also das haben wir schon gesagt, der Erbe haftet für die Schulden, wenn er einen Betrieb fortführt. So, vielleicht als allerletztes noch, das haben wir schon gesagt, ich kürze es ab, die Eigentumswohnung im Verlassenschaftsverfahren, das vielleicht nochmal, weil ich vorher etwas stiefmütterlich gesagt habe, jetzt sind wir im Verlassenschaftsverfahren. Also noch einmal gesagt, eine Eigentumswohnung hat früher nur die Möglichkeit gehabt, dass es einem oder dem Ehegatten gehört hat, sonst nicht. Heute kann eine Eigentumswohnung, also eine qualifizierte Wohnung, zwei Personen gehören oder einer Kapitalgesellschaft. Also auch eine GmbH kann das haben, was natürlich immer den Vorteil hat, dass bei einer Kapitalgesellschaft mehrere Personen sich beteiligen können und sie wird indirekt mehrere Personen eine Wohnung haben können, als wenn die zwei drinnen stehen. War das jetzt zu schnell? Okay. Passen Sie bitte auf, dass es sein kann, dass der überlebende Ehepartner ein primäres Anrecht auf die Ehewohnung hat, die sozusagen im gesetzlichen Vorausvermächtnis ist, was dann natürlich abgefedert wird durch Ausgleichszahlungen. Aber bedenken Sie, wenn Sie einen Überlebenden, also Sie haben ja dann keinen Überlebenden mehr, sondern wenn der Ehepartner Sie überlebt, dass der ein Eintrittsrecht in die Wohnung hat. Dieses Eintrittsrecht in die Wohnung dürfen Sie nicht verwechseln, bitte, mit dem Eintrittsrecht nach dem Mietrechtsgesetz, nachdem nahe Angehörige in die Mietwohnung eintreten dürfen. Das gibt es ja auch. Das heißt, wenn die lang genug gemeinsam im gemeinsamen Haushalt gewohnt haben, dürfen nahe Angehörige, Kinder zum Beispiel, in die Mietwohnung eintreten, von Gesetz wegen. Und sind halt dann nachfolgende Mieter. Nur sind auch hier gewisse Jahre anzurechnen, etc. Gut, ich glaube, damit haben wir genug gesprochen. Es gäbe noch viel zu sagen. Ich hoffe, ich habe ein bisschen das anreißen können. Was ich nur sagen will, ist, denken Sie bei Zeiten darüber nach, dass Sie Ihren Kindern oder Ihren Erben was Gutes tun, wenn Sie zeitgerecht darüber sprechen und mit Ihnen eine vernünftige Lösung finden. Danke.